du kannst nicht mehr so wie früher über den Dingen stehen und einfach nur so zynisch, so ich beobachte alles. Du musst irgendwann eine Haltung entwickeln. Das hat sich einfach, das ist neu, das gab es früher nicht. Mhm. Keine Ahnung, du konntest Wetten, das hier einmal komplett unpolitisch durchziehen.
Ja.
Aber es ist schwer, dann einfach nur Comedy zu machen.
Hi, ich bin Salwa Humsi und ich begleite heute Comedian, Podcaster und Moderator Tommy Schmidt auf seiner Fahrt von Köln nach Berlin. Tommy Schmidt hat mit Gemischtes Hack zwar einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, aber als ZDF Neo ihn gefragt hat, ob er eine eigene TV-Show moderieren möchte, da stand er tatsächlich noch nie vor einer Kamera. Stellt euch das mal vor, komplett absurd. Anfangs hat er dementsprechend auch echt großen Respekt davor gehabt, vor allem vor dem Stand-up. Und dann waren die ersten Aufzeichnungen in seiner Sendung Studio Schmidt pandemiebedingt auch noch komplett ohne Gäste. Also Witze erzählen, ohne dass jemand lacht, das ist gar nicht mal so einfach. Man merkt Tommy auf jeden Fall an, wie sehr er liebt, was er macht. Das weiß ich auch, weil ich letztes Jahr für 2 Monate in der Studio Schmidt Redaktion gearbeitet habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt, Tommy wiederzusehen. Hi, Tommy Schmidt.
Salwa, grüß dich, schön dich zu sehen.
Wie unangenehm ist es jetzt, dass ich so laut deinen Namen hier...
Es ging, eben lief gerade ein kleines Mädchen vorbei, im Affenzahn,
ja,
ohne
wirklich.
Maske.
Vorbeigesaust. Du fährst jetzt gerade nach Berlin.
Ja.
Ich bin von Berlin nach Hannover gefahren, um in Hannover in deinen Zug zuzusteigen.
Das tut mir leid. Wie war die kurze Zeit in Hannover? Ich habe da ja mal gelebt.
Eigentlich ganz schön. Die Sonne hat geschienen. Du hast da gelebt?
Ja, ich habe da mein Masterstudium abgebrochen, erfolgreich.
Ah, geil.
Und habe da, also kurz vor der Master, sage ich immer dazu, damit es nicht ganz so peinlich ist, kurz vor der Masterarbeit. Also ich hätte nur noch die Arbeit schreiben müssen, habe dann aber abgebrochen. Aber habe anderthalb Jahre in dieser Stadt gewohnt und habe so eine kleine Hassliebe mit Hannover, weil ich da nicht so eine gute Zeit hatte und das immer so einfach auf die Stadt schiebe, was überhaupt nicht stimmt.
Mhm.
Eigentlich ist die Stadt ganz cool.
Keine gute Zeit bestimmt wegen der Masterarbeit.
Absolut, ja.
Ich habe eine kleine Überraschung für dich.
Ja.
Und zwar dachte ich, ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen und habe ein paar schnelle Fragen für dich dabei.
Ah, cool.
Du sagst ja in deiner Sendung immer Lust auf ein paar schnelle Fragen im Stehen. Wir sitzen jetzt. Ich hoffe, es ist okay für dich, dass wir sitzen.
Wir können es auch aufstehen.
Nee, das wäre, glaube ich, noch weirder. Stehen da so 2 Leute mit so Britney Spears Mikrofon in der ersten Klasse.
Stimmt, das muss man kurz so sagen. Das winkt ein bisschen. Wir haben so Mikros, als wären wir in so einer 90er Boygroup. Oder Girlgroup.
Wirklich, finde ich aber mega geil.
Ja.
Also, Tommy, der letzte Witz, der dir im Kopf geblieben ist.
Oh, sind meistens Markus Krebs Witze einfach.
Mhm.
Weil die einfach so schön flach sind. Was hat er gesagt? Beim nächsten Lockdown mache ich nicht mehr mit, bleibe ich zu Hause. Vielleicht ganz cool.
Dein Lieblingsintro einer deutschen TV-Show?
Boah, einer deutschen TV-Show? Was finde ich denn da super? Ich fand das von Pastewka immer sehr schön. Es kam immer so ein Opener, wo irgendwas passiert ist. Kurz. Und dann kam einfach nur so eine orangenes Bild.
Mhm.
Und dann der Schriftzug von Pastewka. Und das T war frei und da ist er in seiner ganzen Pastewka-Artigkeit reingerannt und hat das T gemacht mit den Armen.
Mhm.
Und man erkennt, Pastewka ist ja einer der wenigen Menschen, die man wirklich am Gang sofort erkennt.
Ja.
Und deswegen war das ikonisch, obwohl man ihn gar nicht sieht. Und das habe ich immer geliebt. Es war ähnlich wie bei Jerks. Nach einem kleinen Gag-Opener kam einfach so für 3 Sekunden dieses Opening. Bam, mit Musik. Das hat mir gut gefallen.
Das
immer.
Muss ich ja auf jeden
schön
Fall nochmal nachholen.
Also kein Intro, was man skippen muss, weil es so schön schnell ist.
Mhm. Dein Intro ist ja gar nicht mal so schnell, wenn ich es jetzt damit vergleiche.
Nee, das stimmt.
Dauert schon einen Moment.
Ich würde skippen, glaube ich, wenn ich gucken würde.
Hast du ein Guilty Pleasure im deutschen TV?
Das perfekte Dinner.
Oh, wirklich?
Ja, das gucke ich immer. Ich gucke das sonst, wenn ich es nicht, schaffe, weil es kommt immer 19 Uhr, gucke ich es dann irgendwann am Wochenende meistens oder spare es mir auf, um es dann in der Mediathek nachzugucken. Weil ich bin so ein klassischer... ich gucke beim Essen muss ich irgendwas schauen. Und
klar.
Das ist perfekt, dann perfekt, weil da auch Leute essen. Und dann fühle ich mich nicht so einsam. Nein, Quatsch, aber es ist einfach, ich finde das die perfekte Unterhaltung. Es geht natürlich nicht ums Essen, sondern es geht darum, wie wohnen die Menschen. Das ist ja das, warum man das guckt. Schlüssellochprinzip. Und das ist mein absolutes Guilty Pleasure.
Perfekt. Ich finde, es gibt aber auch keinen vergleichbaren Stress, als man hat sich jetzt was zu essen gemacht und man will schnell was gucken.
Oh Gott,
und
ja.
Es gibt aber nichts.
Es gibt nichts.
Und dann so richtig so mit so warmem Essen, so panisch am Tisch sitzen und gucken so bei den Lieblings-YouTube-Kanälen so, es gibt nichts. Und dann einfach so frustriert einen Podcast. So, das habe ich gestern Abend gemacht. Ich habe am Handy, nicht mal mit der Box verbunden, Podcast gehört.
Das ist würdelos.
Das war so traurig. Das war wirklich ein ganz trauriger Abend.
Ja.
Wen kannst du am besten imitieren?
Ja, ich kann leider, das ist bitter, ich kann nur so diese Big Five, die fast viele also Radio-Comedians auch können. Also, ja, ich kann den Kohlberger, hör zu auf, ich kann aber auch den Altkanzler, den anderen Altkanzler. Und dann, die können sie, weißt du, diese klassischen, so Udo Lindenberg. Ich kann leider nicht so wie Max Giermann einfach mal so ein Lanz aus dem Ärmel schütteln, so, wo man sich wirklich drauf vorbereiten muss.
Nicht?
Oder? Nee, nur von der Gestik her. Mhm. Aber so da die Stimmfarbe zu treffen, der macht ja auch Jens Spahn nach. Mach mal Jens Spahn nach. Keine Ahnung, was da irgendwie charismatisch ist.
Ja, bleibt
ist
mir überhaupt
Stimme.
Nicht im Kopf. Nee. Also nee, eher so, dass...
Das ist die wahre Kunst der Imitation. Bei mir sind es wirklich diese ja, kurz ehrlich, der Franz, ich habe keinen Sklaven gesehen in Katar. Ja. Und das ist so, das sind so die, damit kann man mal kurz auf einer WG-Party für einen Schmunzler sorgen, aber dann gehen auch irgendwann alle aus der WG-Küche und sagen, bleib mal hier alleine, du nervst.
Mann, Mann, der Comedian schon wieder. Gibt es jemanden, den du gern besser imitieren können würdest? Jens Spahn.
Ja, oder aus dem aktuellen Kabinett, weil dann könnte, das würde dem Job auch helfen. Also Karl Lauterbach können es, das machen viele, aber bei Karl Lauterbach ist es so, da macht man eher Micky Beisenherz nach, wie er Karl Lauterbach nachmacht. Also dieses, also davor kann ich schon warnen, also die Inzidenz, das ist, also man muss einfach so rheinischen Singsang reinkriegen. Mhm. Aber sonst, Habeck finde ich cool, weil Habeck fällt mir mal nur auf, dass der immer so redet, als würde er jeden Moment aufstoßen müssen.
Also on point.
Oder? Mhm. Ist immer, Annalena, finde ich cool, dass wir jetzt hier zusammen die Doppelspitze machen und klar bist du, hast du es, aber eigentlich bin ich ja, eigentlich habe ich ja gewonnen und ich hätte das Ding auch geholt. Und du denkst jeden Moment, jetzt räusper dich doch mal, Junge.
Ja,
ich
glaub,
irgendwann kommt der Moment in irgendeiner Maischberger-Sendung, wo er dann so macht und einfach ganz normal
oder er hat auf einmal so Stimmbruch Robert. Und so auf einmal so voll die hohe Stimme.
Das kann sein, sowas. Aber das ist, finde ich, bei ihm wirklich, das fällt mir immer auf, dass ich mir denke, Junge,
setz dich mal gerade hin und räusper dich. Du kannst morgen irgendein Gesetz einführen. Welches wäre es?
Oh. Ich könnte jetzt natürlich irgendwas sagen, wo die Leute applaudieren würden im Kabarett. Irgendwas mit Chancengleichheit und Bildung und so. Aber ich glaube, es soll ja lustig sein. Aber muss es auch nicht.
Es kann alles sein, was du möchtest. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem Gesetz Chancengleichheit erreichen könnte, wahrscheinlich.
Das stimmt. Das ist wahr. Boah, das ist schwer. Das ist so viel Verantwortung auf einmal. Eigentlich. Das ist
viel Verantwortung, ne?
Sieht man, wie schwer der Job ist.
Ich glaube, ich würde aus Prinzip was Dummes machen.
Was würdest du machen?
Ja, das ist jetzt gemein, weil jetzt drehst du es nämlich um.
Ja. Ich würde die wie auch immer, in welchem Gesetz das geht, Fahrradwege fördern, weil ich in einer Stadt wohne, Köln, wo du, also dir, wenn du dich aufs Fahrrad schwingst, eigentlich auch gleich schon einen Grabstein aussuchen kannst. Das ist Wahnsinn teilweise. Ich glaube, da sind sie aber jetzt so peu à peu dran. In Köln dauert sowas immer ein bisschen länger, aber es wird so ein bisschen besser gerade. Also die machen sich Gedanken um die Venloer Straße, um Eigelstein und so. Das ist auch autofrei. Ich bin selber auch Autofahrer. Ich will mich jetzt hier nicht zu...
Ja, ich wollte gerade fragen. Also ich habe mich jetzt nicht so als Fahrradfahrer im Kopf.
Nee, aber ich gehe fast immer zu Fuß, weil mir das wirklich zu stressig ist, in Köln Fahrrad zu fahren. Mhm. Weil du hast keinen richtigen Fahrradweg, sondern bist immer auf der Hauptstraße auch.
In Köln, finde ich, hat man nicht mal einen richtigen Bürgersteig. Also selbst der ist mir oft viel zu klein im Vergleich.
Und ich nutze die Wege dann oft, um zu Fuß zu gehen. Und da kann ich wenigstens Musik hören und Podcast, weil auf dem Fahrrad Musik habe ich zu viel Angst. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich Schisser, dass ich irgendeinen LKW nicht höre. Und Fahrradwege, so wie in Amsterdam, sowas wäre schon cool. Welches Gesetz da auch immer für verantwortlich ist?
Das
Fahrradgesetz.
Ja, das Fahrradgesetz. Der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ging, als du bei LOL verloren hast.
Oh Gott, wie peinlich war der Gedanke, weil es wirklich, ich habe es komplett unterschätzt.
Ja.
Ich habe es komplett unterschätzt. Du sitzt dann da mit diesen absoluten Mammuts in diesem kleinen Raum. Du musst dir das vorstellen. Du sitzt so wie wir jetzt hier in diesem Vierer im Zug und das halt mal 10, so größer ist der Raum nicht. Und dann sitzen halt Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Max Giermann als Forscher.
Ich
lache
schon, wenn ich die Namen nur höre von denen.
Und du darfst nicht mehr schmunzeln. Und Bulli ist wirklich das Null-Fake in dieser Sendung. Das kann ich hier Brief und Siegel geben. Du schmunzelst, Leben weg. Und das habe ich unterschätzt. Das habe ich wirklich komplett unterschätzt, weil ich bin da rein und dachte, okay, mich kennt keiner. Anke Engelke hat ja den schönen Witz gemacht, als der Aufzug aufging und ich reinkam, meinte sie ja so, der Wildcard-Gewinner. Und da versuchen wir schon nicht zu lachen.
Ja.
Großartiger
Ach,
das Joke.
Das hat sie schon on camera gesagt.
Großartig. Okay. Sie haben mich vorher aber auch gefragt, ob ich das machen kann. Also das fand ich sehr höflich. So, hau raus, witzig.
Ja, klar.
Ja, dann bist du da und meine Idee war, direkt gongen, direkt alle überraschen, direkt irgendwas machen, weil alle sind noch so aufgepeitscht. Aber es ging nicht, ich war wie blockiert. Weil ich sehe diese
hat
Leute.
Man hat wahrscheinlich auch Respekt vor denen, oder?
Ja, überleg mal, du musst auf so einer kleinen Bühne da stehen und dann sitzt da Klaas, Kurt Krömer, Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill und so,
ich
und sagen so, okay,
trauen, vor
bring
den
it
einen
on,
Witz
Typ, den keiner kennt.
Nee, wirklich. Ja.
Und dann saß ich irgendwann, als ich rausgeflogen bin, hinten und dachte so, ach du Scheiße, das kann richtig unangenehm werden. Naja, Es ist, wie es ist. Aber es war halt, wir haben es auch aufgezeichnet, zu meiner Ehrenrettung, bevor ich meine erste Folge Studio Schmidt hatte. Wir haben es, glaube ich, im April oder so. Okay. Das war mein erster Auftritt überhaupt im Fernsehen. Es war, glaube ich, einfach zu früh, aber eine unfassbar geile Erfahrung, weil das Team großartig, die Produktion geil, die Leute waren so nett. Ich würde es sofort trotzdem wieder machen, weil einfach absolut Spaß gemacht im Nachhinein. Einer muss ja, es ist ja ein Spiel, einer muss raus. Es gibt Löwen und Antilopen. Ich war so ein Antilope mit drei Beinen, glaube ich, in dem
Spiel. Ich merke auch gerade, ich habe mir dein Format hier komplett falsch abgeguckt, weil wir hier schon voll ins Labern kommen.
Stimmt.
Eigentlich sind es ja schnelle Fragen. Ach so, also machen wir die letzten nochmal schnell durch. Ja. Entlarv uns mal. Worüber lacht dein Publikum immer?
Leider über Buzzwords. Das heißt, du machst irgendwie, ne, du machst irgendeinen satirischen, coolen Gag, dann wird geschmunzelt, aber wenn du einmal der Wendler sagst, Check24, Boris Becker hat kein Geld, Schalke 04, dann, egal welches Publikum. Also das ist wirklich die Beobachtung von Akademiker, Kabarettpublikum bis hin zu, ich will es nicht despektierlich klingen, aber bis hin zu Mario Barth-Publikum. Die Leute lachen da bei Buzzwords. Tatsächlich, also du erzeugst immer einen Lacher zumindest. Das ist kurios, aber es ist ja irgendwie auch cool, dass es so einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt.
Ja, ich glaube, wenn man dann so ist, das kenne ich.
Absolut. Also, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum englische Comedy von uns mehr geschätzt wird, weil wir oft auch, ich glaube, wir verwechseln manchmal den Humor mit der Freude darüber, wir haben es verstanden. Weißt du? Also du musst, wenn du zum Beispiel dir eine Jimmy Kimmel-Folge mal auf Deutsch übersetzt, ist das manchmal auch einfach nur mit Wasser gekocht. Also das ist, wenn du dir vorstellst, das macht jetzt, da steht dann statt Jimmy Kimmel Ralf Schmitz und erzählt das Gleiche, dann würden viele Leute bei Twitter oder sonst wie wahrscheinlich schreiben, oh, das ist aber nicht so doll. Glaube ich, ne? Das ist jetzt eine steile These, ist natürlich super Entertainment, aber ich glaube, manchmal wird auch ein bisschen zu viel glorifiziert.
Ja, voll, doch. Also man ist dann, bei dem lache ich jetzt. Doch, ja, genau. Total. Auf welchem Sendeplatz hast du ZDF Neo eingespeichert?
Ich bin Mediathek-Gucker, Livestream.
Wirklich?
Ja. Ich bin einer dieser...
Wie kannst du denn beim Fernsehen arbeiten?
Ja, beim Fernsehen sind ja eigentlich alle vegetarische Metzger. Also gerade in der Medienbranche sagen ja alle, ich habe eigentlich keinen Fernseher. Ich habe einen riesen Fernseher, gucke ich auch gerne, aber und auch Fernsehen, aber über Stream. Ich habe so Streaming-Fernsehen. Ich hab kein analoges Fernsehen.
Also das perfekte Dinner dann auch in der Mediathek.
Genau, aber ich habe trotzdem auch einen Anbieter, wo ich rumseppen kann. Aber es ist alles über Internet. Also meine Quoten zählen nicht.
Na super. Welchen Podcast hörst du zum Einschlafen?
Welchen Podcast? Die sogenannte Gegenwart von der Zeit.
Worum geht's da nochmal?
Von Joma Mangold ist dabei, Die Power, Lars Weißbrot, über so einen Feuilleton-Podcast, aber ich würde eher
so
sagen...
So was hörst du zum Einschlafen?
Ja.
Ja, fängst du ja nicht an, so über so Themen noch nachzudenken und so? Das wird mich voll ablenken.
Ja, schon, aber die haben so schöne, sonore Stimmen. Also ich bin so 10 Minuten, also ich bin keiner, der, ich höre jetzt kein so sedierendes Zeug, wo ich dann einfach ein, das ist mir dann immer so,
nicht,
also ich bin jetzt kein die drei Fragezeichen-Typ.
Oder es gibt doch auch diesen Wikipedia-Podcast, wo so Wikipedia-Artikel vorgelesen werden.
Das ist für mich auch das Schlimmste, Wikipedia lesen. Ich bin dann in so einer Rabbit Hole und bin dann, klick da drauf und da drauf und da drauf und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich wirklich lesen wollte.
Ja, wirklich, ich finde Wikipedia einfach nur anstrengend. Also ich komme da dann überhaupt
Aber ich gehe immer rein. Auf den Sonstiges, Alter, weil da stehen mir die spannenden Sachen. Matthew McConaughey hat mal 2 Jahre in Frankreich gelebt oder so, keine Ahnung.
Wirklich.
Das finde ich dann immer interessant.
Oder Kritik ist auch immer gut.
Ja, Rezeption.
Ja, ja, genau. Wenn man nicht weiß, ob eine Person irgendwie mal was Blödes gemacht hat. Erstmal gibt es eine
Kontroverse.
Du hast mal gesagt, ich mache mir oft so Sinngedanken. Warum bin ich hier? Wir sitzen auf einer Kugel. Was soll das Ganze? Hast du mittlerweile eine Antwort? Was soll das Ganze?
Nee, überhaupt nicht. Es wird auch immer schlimmer. Ich weiß, worauf du anspielst, aber ein bisschen auf diese...
Es ist aus unserem Podcast ein Zitat rausgezogen
und dann als TikTok-Video, TikTok-Sound unterlegt.
TikTok-Sound, ja.
Und das ist dann aus dem Zusammenhang gerissen. Ich auch, weil es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es ist wirklich so wie praktisch Philosophie 6. Klasse. Warum sind wir eigentlich hier, Salwa? Also, und natürlich habe ich keine Antwort.
Aber das ist das, also ich glaube, deswegen können sich ja so viele damit wahrscheinlich identifizieren. Aber weil es manchmal ja so plump ist im Leben, oder? Warum sind wir auf einer Kugel?
Ich habe keinerlei Antwort. Ich glaube, Max Frisch hat das mal gesagt, das hilft mir immer, dass es den Sinn des Lebens auf jeden Fall gibt. Aber wir sind halt als unsere Spezies ist gar nicht in der Lage, das zu sehen. Genau wie der Regenwurm jetzt nicht den Himmel sehen kann und nicht fliegen kann, können wir einfach nicht den Sinn sehen. So, das ist wahrscheinlich komplett falsch, aber es beruhigt mich sehr. Wir sind einfach zu doof. Und das ist okay.
Apropos Sinngedanken, warum machst du, was du machst?
Ich kann natürlich jetzt diesen Satz sagen, ich kann nichts anderes, was Leute dann immer sagen. Das ist vielleicht sogar auch so, bei mir ist es so ein bisschen Fügung, glaube ich, auch gewesen, weil ich war nie jemand, der das forciert hat. Ich bin nie so hier bei den Produktionsfirmen, ich möchte mal ins Fernsehen. Als ich Autor war ich auch keiner, der sich ins Bild gedrängt hat. Ich war immer so, alles cool. Und es hat sich immer so gefügt, alles ganz komisch. Also ich hatte immer so ein Feuer in mir, dass ich wusste, irgendwas ist da. Und irgendwie wurde mir immer so, immer wenn ich länger gewartet habe, dann hat sich das von alleine schon so irgendwann ergeben, komischerweise. Also das ist der Grund, warum ich es mache und warum ich die Möglichkeit habe und der Grund, weil ich einfach, weil mir das Spaß macht. Das ist, glaube ich, die ganz einfache Antwort. Es macht mich glücklich. Und danach habe ich irgendwie gesucht und ich fühle mich auch da total angekommen. Ich habe nichts in mir gerade, also es ist komplett erloschen, dieses Feuer. Nicht im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr, sondern ich bin da, wo ich hingehöre, glaube ich. Oder wo ich Bock drauf habe. Also ich habe keine Sehnsucht berufliche gerade in mir, null.
Ja, ich habe ja, also können ja mal mit offenen Karten spielen, habe ja letztes Jahr 2 Monate mit in der Redaktion von Studio Schmidt, von deiner ZDF-Neo-Sendung gearbeitet. Und da hatte ich auch so das Gefühl, wenn die Show am Mittwoch vorbei war, das war oft so das beste Gefühl für dich.
Ja, voll.
Also ich
war dann wirklich so völlig, das ist auch so ein schönes Gefühl. Ich sitze dann bei, ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist, Kostümfrau, unsere Chefin vom Kostüm, Simone. Da ziehe ich mich dann um und gebe ihr die Klamotten, zieh mir einen Jogginganzug an, trinke noch ein Bierchen und da bin ich so entspannt und frage mich immer wieder, was für ein Ritt ist eigentlich Fernsehen?
Ist crazy, ne?
4 Tage Vollgas für so eine halbe Stunde. Wahnsinn. Aber das ist wie Wellness dann. Dann gehe ich auch zu Hause und bin so richtig Klischee, Füße auf den Tisch, Feierabendbier und irgendwie Blödsinn gucken im Fernsehen.
Ja, heute ist ja, wir zeichnen das ja gerade an einem, ich muss gerade überlegen, welcher Tag heute ist. Donnerstag auch.
Heute ist Donnerstag, ja.
Gestern war Aufzeichnung, gestern, wenn ich das auf Instagram richtig entnehmen konnte.
Ja.
Ist es dann wirklich so für dich, dass quasi so ab dem Aufzeichnungstag danach ist so der Rest der Woche eher so ein bisschen runterkommen und ready machen für, weil nächste Woche geht es ja schon wieder los.
Es ist dann wirklich Kreislauf. So, diese Floskel nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es ist wirklich, also Donnerstagmorgen haben wir dann direkt eine Nachbesprechung. Also ich bin auch ganz normal morgens wieder da. Und dann geht es eigentlich wirklich direkt weiter, das zu planen. Ne? Weil du hast halt, dadurch, dass du mittwochs eine Sendung hast, musst du ja Montag eigentlich stehen, weil du dienstags dann alles vorbereiten musst. Das heißt, du hast dann ja auch eigentlich nur 3 Tage. Donnerstag, Freitag, Montag. Dienstag noch Feinschliff und Mittwoch bist du dann da 10 Stunden vor Ort.
Und heute bist du auch schon wieder auf dem Weg zu einer anderen Produktion.
Genau.
Morgen, und das kommt dann auch noch mit rein.
Ja. Genau, das kommt noch dazu, dass man zwischendurch mal anderen Kram auch noch macht.
wir haben übrigens die schnellen Fragen jetzt beendet. Ich muss mir noch ein bisschen mehr von dir abgucken. Wenn die schnellen Fragen bei dir vorbei sind, bist du immer, komm, wollen wir rübergehen zu der... Wollen wir uns mal hinsetzen? Ja. Aber wir sitzen ja schon, deswegen haben wir schon, von Anfang an gecheatet. Das ist gerade schon kurz angerissen. Bei dir ist es so ein bisschen mit diesem Einstieg in die Comedy-Branche fast so aus Versehen passiert.
Ja.
Also da irgendwie viele Sachen haben sich hintereinander ergeben. Mhm. Wie waren das? Also dein Vater ist ja Arzt, deine Mutter ist Physiotherapeutin. Also die machen noch so richtige Jobs.
Absolut.
Wie war das für die, als du denen das erzählt hast? So, ja, ich schreibe jetzt Witze. Haben die das gecheckt?
Ja, so ein bisschen schon. Was mein großer Vorteil war in der Hinsicht... Also wir haben jetzt ein völlig cooles Elternhaus. Die waren eh immer sehr supportive bei allem. Hauptsache die Jungs sind glücklich. Ich habe ja noch einen Bruder. Aber was mir geholfen hat, ist, dass meine Eltern absolute Fernsehfans und Medienfans so sind. Wir haben immer Zeitung abonniert, Spiegel abonniert. Wir hatten immer, wir haben immer Fernsehen geguckt. Wir waren immer eine Familie, die oft vom Fernseher Abend gegessen hat, weil wir irgendwie einen Film geguckt haben oder, keine Ahnung, solche Dinge. Und das hat mir sehr geholfen, dass die das natürlich... diese Jobs überhaupt kennen. Ein bisschen wie Amerikaner, die ja auch damit aufwachsen und wissen, Jimmy Fallon hat halt 10 Autoren oder Autorinnen oder noch mehr, keine Ahnung. Das ist in Deutschland ja oft immer so heavy, die schreiben das teilweise nicht selbst. Und das wussten meine Eltern alles und das hat mir...
Also die wussten auch schon, was dein Job ist.
Genau, ich musste das nicht lange erklären.
Okay, krass.
Genau. Ja. Und das ging ja bei mir wirklich los im Studium, dass ich in Hannover, dass ich Lutz van der Horst kannte ich noch von der Heute-Show damals, weil ich den mal kennengelernt habe über ein Praktikum, das ist jetzt zu lange Geschichte bei RTL. Und der hatte dann gesagt, willst du nicht bei TV Total Gags schreiben für den Stand-up am Anfang? Und da habe ich gesagt, ja klar. Und dann habe ich da Gags geschrieben Und einen Tag später hat Stefan Raab seinen Rücktritt bekannt gegeben, dass er nicht mehr TV Total macht.
Cool.
Aber es waren dann noch so 3 Monate, sehr, sehr finanziell sehr coole Monate für mich im Studium. Genau, und extra 3 habe ich dann noch gemacht und Heute Show Online und so. Und dann bin ich da so reingerutscht.
Ich habe in die letzte Folge mit El Hotzo für diesen Podcast aufgenommen. Und was ich so schön fand, was er erzählt hat und was mir so voll noch nachgeklungen ist, ist dieses, dass er meinte, für ihn war das in der Comedy-Branche ankommen, auch als jemand, der so jahrelang oder eigentlich immer sein Leben lang Außenseiter war, das war so richtig so wie so zu Hause ankommen. Wie so,
ja,
okay, hier ist jetzt dein Platz. War das für dich auch so?
Genau, das ist das, was ich eben meinte. Ich habe das gar nicht so aktiv festgestellt, sondern irgendwie so peu à peu, dass ich dann immer gemerkt habe, ich bin ja jetzt irgendwie, fühlt sich wie eine berufliche Heimat einfach an. Wie wenn du jetzt in deinen Heimatort fährst, so ist es irgendwie, wenn du dann zur Arbeit fährst und du hast nicht wie sonst so, oh, auf den habe ich keinen Bock und auf die habe ich keinen Bock und was mache ich hier eigentlich, sondern dass du einfach zufrieden bist. Und das war ein absoluter Traumberuf, wenn man dieses Talent hat quasi, zu wissen, was andere witzig finden und das dann umsetzen zu können und Glück zu haben, auf einen dieser goldenen Stühle in Autorenbüros reinzukommen, das ist schon geil. Das ist ein gutes Gefühl.
Du hast ja gesagt, dass du dann bei LOL schon, wenn du dann irgendwie so neben diesen riesen Comedy-Giganten oder mit dem im Raum warst, also, dass du dich dann da so ein bisschen gefühlt hast wie so der kleine Neue.
Voll.
Hast du das bis jetzt immer noch, dass du dich manchmal so als der Newcomer in der Branche, weil du hattest ja vorher auch vor der Sendung, also vor der ZDF-Neo-Sendung Studio Schmidt, auch glaube ich nicht richtig Kameraerfahrung?
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Hast du das manchmal immer noch, dass du so vor der Sendung denkst, oh Gott, ich kann das alles gar nicht?
Das nicht mehr so, es wird besser, aber was ich oft in mir habe, ist diesen, ich weiß, kennst du den Film Truman Show?
Jim
Carrey?
Ja.
Das habe ich manchmal, dass die Zuschauer quasi und Zuschauerinnen miterleben, wie der Typ jetzt in diese Rolle reinwächst. Weil ich kriege halt immer so Feedback, das ist eine coole Entwicklung und das ist so interessant.
Ach, krass, das beobachten die Leute auch.
Genau, und ich glaube, dass andere Leute, wenn jetzt irgendwie ein Mensch, der vorher viel Radio gemacht hat oder Fernsehsendungen oder so, dass man dem nicht sagen würde, coole Entwicklung, wie sich das entwickelt, sondern die merken bei mir, glaube ich, das ist schon so wie so ein kleiner Welpenschutz, die dann sagen so, ach, guck mal, jetzt macht er das und das wird jetzt draus. Und ich habe irgendwie, dass ich das nicht kann und so gar nicht mehr. Dafür ist jetzt auch schon zu lang. Also es geht jetzt in die, im Herbst ist es dann die 4. Staffel und an Weihnachten sind das dann ja auch 48 Folgen gewesen. Ne?
Schon echt ganz schöner Brocken auch dafür, dass du das vorher noch nie gemacht hast. Ist schon krass. Ist auch mutig, finde ich.
Ja, voll. Das war, die Angst wäre größer gewesen, dass ich immer diese Chance nicht genutzt hätte und dann gedacht hätte, was wäre da wohl draus geworden? Weißt du, als die Angst zu versagen. Dann habe ich lieber das zweite gewählt und zu gucken, vielleicht klappt es nicht, mal gucken, aber dann habe ich es wenigstens gemacht und habe das für mich abgehakt.
Zur Vorbereitung für den Podcast, ich meine, ich kenne dich, ich habe bei dir in der Redaktion gearbeitet, aber ich wollte mal so einen Blick von außen bekommen, habe mir dein Interview bei Hotel Matze angehört. Und da hast du gesagt, das muss vorher gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hast du nämlich, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber du hast gesagt, Stand-up würde ich nicht machen. Das fand ich geil, dass du das in dem Podcast gesagt hast. Da war ich auch so krass, Und dann aber eigentlich auch cool, dass du, also weil du hast ja dann wahrscheinlich vorher schon Respekt vorgehabt, sonst hättest du das ja wahrscheinlich nicht gesagt, oder?
Ja. Wahrscheinlich Ende 2019 und Anfang 2020.
Das kommt hin, Weißt du noch, warum du das damals gesagt hast?
Das habe ich auch so gemeint, weil ich dachte so, Stand-up ist nicht da habe ich nicht so Bock drauf. Ich will talken, wenn ich Fernsehen mache. Und dann haben wir ja so einen Piloten aufgezeichnet, also weißt du ja, fürs Fernsehen, für die Leute ganz kurz, immer wenn man eine Sendung quasi, eine neue Sendung rauskommt, dann muss man eine Pilotfolge machen, die wird unter Normalbedingungen produziert, damit der Sender sieht, das wird cool und geht nicht dieses Risiko ein und bestellt einfach eine Sendung. Und wenn die erste Folge Mist ist, dann haben wir es zumindest mal vorher gesehen. Und dann haben wir so eine Pilotfolge aufgezeichnet und in der haben wir dann einfach mal spaßeshalber Stand-up reingegeben, habe ich mich überreden lassen und hatte dabei voll Bock.
Ja?
Hat mir voll Spaß gemacht. Und dann wusste ich natürlich auch, so reflektiert bin ich dann schon, dass das 100 Pro auch Cringe-Momente hat zu Beginn, weil ich ja diese schlimme Situation hatte, dass ich in der ersten Staffel komplett ohne Publikum und aber auch so, dass selbst das Team war sehr dezimiert, da standen 3 Kameraleute mit FFP2-Masken und das war mein Start ins Fernsehen. Und dann ist natürlich auch so schwierig, ne? Wenn du gar keine Reaktion hast und noch nie auf einer Bühne standest, dann weißt du ja auch nicht, wie reagieren Leute eigentlich auf einer Bühne. Wie ist das, wenn Leute da säßen? Und Profis wissen dann natürlich, jetzt muss ich ein bisschen Pausen machen, weil jetzt wäre zu Hause auf dem Sofa wahrscheinlich ein Lacher. Und ich bin da einfach so durchgerattert, wie sonst was.
Wie geil, auch dafür, dass du es halt vorher noch nie gemacht hast, dass du dann halt so gar kein Feedback bekommst.
Ja,
schon komplett absurd einfach.
Und dann war ich wirklich so, ist es das? Weil nach der ersten Staffel, weil es war wirklich gar kein Publikum. In der letzten Sendung hatten wir dann Publikum. Mhm. Und das war der Startschuss für mich zu sagen, ach geil, so ist das sonst. Mhm. Ja, das will ich auf jeden Fall weitermachen.
Mhm. Also ein schon Glück. Auch geiler dann mit Publikum.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Was du ja immer auch vor der Show machst, ist, dass du jemanden, das hat sich dann glaube ich auch erst entwickelt im letzten Jahr, dass du immer jemanden aus dem Publikum kurz zum Warm-up auf die Bühne holst und interviewst. Ja. Ja. Und das sind auch so Situationen, wo ich immer gemerkt habe, es ist jetzt so mega weird, dass ich das so beobachtet habe, aber dass du da so richtig drin aufgehst. Also auch in diesen, in diesem, also auch mit dem Publikum zu interagieren. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann anfangs irgendwie fehlt, wenn man diese Erfahrung gar nicht macht und das auch noch nie gemacht hat. Also wenn Felix Lobrecht jetzt seine erste richtige Late-Night-Show hätte, dann wüsste er zumindest schon, wie es ist vom Publikum.
Genau, und wüsste dann auch, wo er theoretisch künstliche Pausen setzen müsste. Das wusste ich ja überhaupt nicht. Ich war ja immer hinter der Bühne, habe das natürlich so weitestgehend beobachtet, aber da oben zu stehen, wie dieses Herr Jauch, wenn man hier auf dem Stuhl sitzt, ist es ganz anders. So ist es dann wirklich. Du stehst da sind drei, vier, fünf Kameras auf dich gerichtet und bitte. Aber es ist eine geile Erfahrung und ich finde es auch echt, da bin ich auch sehr stolz drauf, mich ganz ehrlich, wie das jetzt sich so entwickelt hat. Und dass die Gäste kommen, die wir haben wollen. Ja, dass es so unser kleines Ding wird und da weiter dran geschliffen wird.
Geschliffen, ja.
Und mal gucken, was so draus wird.
Ja, also hol mich mal ins Boot. Also wir haben uns jetzt das letzte Mal im Oktober, glaube ich, letzten Jahres gesehen.
Stimmt.
Dann war Dezember Staffelpause, Weihnachten. Ja. Und jetzt ging es gerade wieder los, vor zwei Folgen. Was ist passiert in der Zeit? Habt ihr euch jetzt irgendwas überlegt für die zweite Staffel? Was für Prozesse habe ich nicht miterlebt?
Was habt ihr vorgenommen? Mal so, wir haben tatsächlich auch so ein Wochenende gehabt. So, das finde ich mal cool, wenn das ganze Team so zusammen wegfährt. Mhm. Wo natürlich nur gesoffen wird am Ende. Und man tut natürlich so, als würde man arbeiten. Nein, wir haben auch gearbeitet. Ja. Und dann sind wir alles aufs Parkett. Was war scheiße? Was war cool? Wo ist Potenzial? Wo ist Tommy nicht gut? Wo ist Tommy sehr gut? Was kann man vielleicht mehr rausarbeiten? Was lässt man?
Also ist die Sendung schon noch in so einem ständigen, auch so für Leute können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, die eben nicht in der Medienbranche arbeiten, schon noch in einem ständigen Prozess, kann man sagen.
Immer, das ist mir auch ganz wichtig. Hm. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen so den Gegebenheiten anpassen muss, weil die Zeiten sind vorbei, indem man einfach sagt, so hier, das ist unser Schlachtschiff, das ist jetzt unsere Fernsehsendung, ihr habt ja eh nur 4 Sender und fertig. Sondern man muss auch so ein bisschen mit der Zeit gehen. Und auch, man kriegt ja permanent Feedback, das sollte man auch ernst nehmen. Trotzdem irgendwie bei sich treu bleiben natürlich und auch sein Ding durchziehen. Mhm. Aber wir haben einfach so, was haben wir da, welche Gäste wir wollen? Wollen wir auch mehr Musik vielleicht? Welche Einspieler wollen wir und so weiter? Aber sonst so viel verändert hat sich ja eigentlich nicht.
Das mit dem permanent Feedback stelle ich mir auch echt richtig krass vor, ne? Vor allem, wenn du da irgendwie noch neu reinwächst in diesem Job.
Ja.
Du hast halt sofort so viel Öffentlichkeit auf dir und so viele Leute, die sich irgendwie eine Meinung von dir machen und eigentlich gar nicht mehr. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem an diesen eingefahrenen Strukturen beim Fernsehen und auch beim Öffentlich-Rechtlichen, dass man gar nicht mehr so richtig, vielleicht auch mit Social Media, früher war das, glaube ich, auch anders, die Chance hat, da so reinzuwachsen. Also, wenn man sich jetzt vielleicht die du vorhin alle aufgezählt hast, Anke Engelke, Bastian Pastewka, keine Ahnung, Jan Böhmermann, Klaas und so weiter, die, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie es leichter hatten, aber die hatten halt nicht diesen Druck von Social Media.
Ja, ja.
Und da ging es dann auch nicht darum, wie viele Follower hast du, wie viele Klicks hat die Sendung da und da. Klar, da ging es auch um Quoten, aber jetzt ist ja wirklich sofort, bist da als Newcomer und bist sofort bewertet. Und dann gibt es natürlich auch diese Fallhöhe für die Sender selbst, dass die ganz schnell in so Abläufe reinkommen, wird sofort abgesetzt oder so.
Genau.
Geht nicht weiter oder der kann das nicht. So, anstatt Leute mal wieder reinwachsen zu lassen, die
das
man interessant
ist ganz schwer, genau. Ich glaube, das ist sogar so, dass die es leichter hatten. Das behaupte ich jetzt einfach mal so ganz dreist. Weil die auch die Möglichkeit hatten, eben zu wachsen, wie du schon sagst. Die haben dann vielleicht mal Radio gemacht, dann waren sie mal irgendwo unter ferner Liefen, irgendwo Sidekick oder im dritten Programm und haben das gemacht und da mal eine Moderation. Und jetzt ist es so, du kriegst eine Show, weil du irgendwie irgendwo auf einer anderen Plattform gut performst, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Und dann stürzen sich natürlich alle drauf, was ich auch immer gemacht habe, als ich User war. Und diese Synergieeffekte der Medien heutzutage, der Medien klingt immer so schwurblerisch, oder weißt du, ich meine, aktuell ist halt so, dass, keine Ahnung, dann gibt es 50 Tweets zu irgendeiner Show, die ist doof, und dann sitzen halt Journalistinnen und Journalisten auch auf Twitter und sehen das, und dann wird vielleicht ein Artikel geschrieben, der natürlich auch da gefällt und sonst wie, und dann du bist, also ich will jetzt nicht alles darauf schieben, aber das ist neu dazugekommen, ne? Dass du diese permanente Kommentarfunktion hast und wie du schon sagst, dann nicht mehr die Chance hast, vielleicht auch mal zu wachsen, jemandem Zeit zu geben. Das finde ich bei uns gerade cool, dass das ZDF Neo sagt, ey, wir finden das Ding cool, das wird was, wir bleiben da dran. Aber ich will nicht wissen, wie es gelaufen wäre, wenn die Sendung jetzt niemand geguckt hätte. Wir hatten ja das große Glück, dass die Quote auch immer echt stabil war. Mhm. Wenn das jetzt niemand geguckt hätte, weiß ich nicht, ob sie an mir festgehalten hätten. Ne? Aber das ist tatsächlich neu.
Man merkt auch daran, dass man ja sehr selten auch im Fernsehen, also egal jetzt bei welchen Sendern, aber wenn wir jetzt mal bei den Öffentlich-Rechtlichen bleiben, also das ist ja auch ein Problem, was man in den letzten Jahren beobachten konnte, dass viele von den großen Talenten irgendwie zu den Privaten rüber gewechselt sind.
Ja.
Also irgendein Problem scheinen sie ja zu haben, erstmal die Leute bei sich zu behalten, aber eben auch ja so ein gutes Gespür für neue Talente zu haben und denen genau, wie du gesagt hast, die Möglichkeit zu geben, sich aufzubauen. Also wie häufig sieht man dann irgendeine Pressemeldung von so DWDL-Medienportal oder so, hier irgendwie dieses neue Gesicht bekommt jetzt eine Sendung und man ist so, ach, kenne ich gar nicht oder die ist ja noch voll jung oder der ist ja noch voll jung oder so. Also passiert ja eher selten, dass das junge Leute eine Chance bekommen.
Genau, und da würde ich mir auch einfach mal dann vom Publikum wünschen, das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv gedacht, dass man da so ein bisschen Milde walten lässt. Ne? Das ist einfach so, weil ich habe das ja auch gemerkt, so in den ersten zwei Sendungen, da waren viele, waren natürlich die Fallhöhe extrem groß. Ah, jetzt kommt diese Nase aus dem Podcast, mal gucken. Und dann war es halt so okay. Und dann haut man natürlich drauf. Und dann dachte ich auch so, boah, wenn ich jetzt gerade psychisch nicht so stabil wäre, das haut schon, also das ist schon ordentlich, also das so mitzubekommen. Bei mir war es ja noch okay.
Ja.
Es war 4+, würde ich sagen, so wenn man es als Note. da war es noch okay mit dem Feedback, aber auch schon manchmal hart, so dass du denkst, boah, jetzt gucke ich mal 2-3 Tage nicht bei Social Media. Und das ist so manchmal so, man braucht schon ein dickes Fell, glaube ich, wenn man da rein, weil Fernsehen, man sagt immer, Fernsehen stirbt. Trotzdem ist es so, wenn jemand sagt, ich gehe ins Fernsehen, ey, dann ist da ein Druck drauf medial. Du hast Zeit, du hast Interviewanfragen ohne Ende, du hast Porträts, die geschrieben werden über dich, du hast ohne Ende Tweets. Dann denke ich immer so, ja, vielleicht ist Fernsehen doch noch nicht so tot. Es gilt immer noch so ein bisschen als Königsdisziplin. Wer weiß, oder wo auch immer es dran liegt. Das siehst du auch immer Backstage. Leute irgendwie mit 2-3 Millionen Followern, die super cool sind, aber wenn die dann hinter der Bühne sind, bevor sie ins Fernsehen gehen, wie der Panther im Käfig, laufen die auf und ab und haben Puls, weil gleich geht's raus ins Fernsehen. Und das ist nochmal, glaube ich, so. Und denkst du, du hast eben noch in deinem Instagram-Kanal vor 30 Mal so vielen Leuten gesprochen, wie gleich hier zugucken.
Naja,
trotzdem
wirklich.
Ist Fernsehen irgendwie so ein immer noch so ein Nonplusultra, glaube ich, weil wir damit aufgewachsen sind wahrscheinlich.
Ich glaube, das, was du mit dem Publikum angesprochen hast, auch wenn es natürlich so ein bisschen kitschig ist, ist auf jeden Fall was man irgendwie gut weitergeben kann. Also wie gesagt, klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn man sich wünscht, dass die deutsche Fernsehlandschaft irgendwie vielleicht ein bisschen jünger und spannender wird und dass da vielleicht mal irgendwie coole neue Sachen dazukommen und nicht immer wieder das Gleiche, was man kennt und auch neue Gesichter und im besten Fall divers und all diese Kategorien, die es da irgendwie gibt, dann sollte man wahrscheinlich auch sich selbst, also weil ich kenne das auch von mir selbst und ich kenne das auch von meinem Freundeskreis, immer mal wieder so zurücknehmen und sagen, ja, vielleicht hier, der neue Tommy aus dem Podcast da, vielleicht gebe ich dem mal die Chance und bin nicht direkt so, ist mega scheiße, der kann das gar nicht und bla bla bla, sondern hat man selber eine Position.
Aber meine Hoffnung ist, ich beobachte gerade, dass gerade im amerikanischen oder im englischsprachigen Social Media Raum das gerade so ein bisschen losgeht. Dass die Leute so ein bisschen achtsamer sind. Und die sind ja eh immer, alles was Trends sind, immer so ein bisschen 1-2 Jahre voraus. Und man sieht das oft bei so 9-Gag oder solchen so klassischen Comedy-Serien, dass irgendwie irgendjemand macht was, wo du in einem Video oder in einem Reel oder so, wo du denken würdest, boah, da würden jetzt Deutsche wahrscheinlich schreiben, was ist das für ein Arsch oder so. Ich weiß jetzt kein Beispiel, aber da siehst du oft, manchmal ist schon Kommentare, oh, sehr gut, der lebt einfach sein Leben, ich wäre genauso, ah, sie macht's richtig und so, fühle ich und so. Diese ganzen, dieses Mitfühlen ist ja eh auch in der jüngeren Generation, ne? Fühle ich, ja, fair enough und diese ganzen so sich oft recht geben auch. Also meine Hoffnung ist total, dass da wieder so eine handreichende Generation gerade ranwächst, die sich auch in andere reinversetzen kann. Vielleicht auch durch Social Media. Also das ist mein optimistischer Gedanke, weil ich glaube, wir, also ich bin jetzt 89er Jahrgang, wir sind wirklich so noch diese wir verstecken uns hinter unseren Accounts und fangen jetzt mal an zu haten. Und ich glaube, da wächst aber eine Generation dran, die einfach mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Nicht wie ich, der es irgendwann in der Pubertät in die Hand gedrückt bekommen hat, ohne irgendwie, was passiert damit? Oder noch später, mit 20 hatte ich, glaube ich, ein Smartphone. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil mir hat mal, ich will es auch nicht zu ausschweifen werden, aber mir hat mal, das fand ich total nett, aber total clever, hat mir so ein 16-jährige junge Frau hat mir geschrieben bei Instagram, weil da habe ich mich im Podcast wieder darüber mal so aufgeregt über Social Media und die Kommentare und so. Und dann sagte sie den völlig profanen Satz, der aber absolut richtig ist, finde ich, das, was man im Internet lesen kann an Kommentaren, das sind nicht die Meinungen der Leute, das sind die Gedanken der Leute. Und damit, und das hat sie dann auch erörtert, nämlich, dass wenn, keine Ahnung, weil wir sind ja alle fies in uns drin. Keine Ahnung, jetzt kommt ein richtig übergewichtiger Mensch rein, hier in diesen Zug. Dann würdest du wahrscheinlich unterbewusst denken, mein Gott, ist ja fett. Aber das würdest du natürlich direkt runterspielen und sagen, das kann ich ja nicht sagen. Mhm. Kinder zum Beispiel sind ja auch immer so ehrlich, die hauen ja auch alles raus. Man sagt, boah, sind Kinder böse. Mhm. Ja, die sind irgendwie aber auch ehrlich. Mhm. Und im Internet würdest du schreiben, was ein dicker Mann. Mhm. Und jetzt würdest du vielleicht ihm Platz anbieten und sonst wie. Und ich glaube, das ist, klingt super profan, aber ich glaube, das ist wirklich so. Du sagst einfach auf der ersten Ebene, das, was du auf der ersten Ebene fühlst, kannst du einfach so raushauen bei Social Media. Und ich glaube, also es ist auch nicht komplett richtig, aber ich finde, das ist ein schöner Gedanke, warum die Leute so sind, weil das hilft einem oft.
Da muss man es halt Gedanken nur umlernen, dass man halt, dass man halt die Haltung oder die Meinung schreibt und vielleicht nicht unbedingt die Gedanken.
Ja, ja.
Weil im echten Leben kriegt man es ja auch hin, die dann nicht auszusprechen oder sich kurz zu erinnern, hey, geht dich überhaupt nichts an, wie die Person gerade aussieht. So.
Exakt. All das, was eine Gesellschaft zusammenhält, auch Höflichkeit und rücksichtsvoll sein und so, das ist, kannst du im Internet ja theoretisch beiseite schieben, wenn du Bock hast. Und das ist, glaube ich, das, was man dann da. Was man hört. Mhm. Das hatte gerade wieder Potenzial, dass das jemand bei TikTok nimmt die letzten 2 Minuten.
Das wäre mein Traum, Musik, wenn das passieren würde aus dieser
From
Folge.
Another Love unterlegt.
Das würde ich ganz doll lieben. Du hast es gerade angesprochen mit dem, dass egal, also dann hat man da irgendwie einen riesen TikTok-Star in der Sendung zu Gast oder irgendeinen Influencer, Influencerin, was auch immer. Und die haben eigentlich im Internet eine viel größere Reichweite, aber finden irgendwie Fernsehen ist immer noch Prestige und ist irgendwie ein riesen Ding. Ich habe lange so das Gefühl gehabt, okay, Late-Night-Shows, vielleicht macht das ja jetzt auch gerade gar keinen Sinn mehr. So, wer guckt denn noch so richtig Shows, auch so von den Jugendlichen oder wenn ich jetzt noch jünger gucke bei meinen Schwestern. Und dann aber, wenn man durch TikTok scrollt, merkt man, das ist alles Comedy. Also es sind alles Sketche und es sind so richtig Sketche im klassischsten Sinn, so wie ich es mir früher vielleicht auf YouTube angeguckt habe. Auch so dieses so ganz dumm, wir verkleiden uns jetzt und machen hier irgendeine Situation nach. Hahaha, diese Situation in der Schule, wenn die Lehrerin das und das macht und so. Und wie siehst du da deine Rolle als Comedian, der jetzt gerade angefangen hat, eine Late-Night-Show zu starten quasi oder jetzt schon länger, aber trotzdem ja auch noch jung ist und auch die jüngere Generation mitbekommt. Also glaubst du, da gibt es noch einen Platz für Shows wie deine oder musst du irgendwann auf TikTok?
Das weiß ich nicht. Also es wird die Zeit zeigen, wie sich entwickelt. Aber ich beobachte das auch, dass du quasi bei TikTok einfach klassische Sketch-Strukturen hast. Schnitt, Gegenschnitt, Männer und Frauen. Männer sind so, Frauen sind so, keine Ahnung, türkischer Comedian, meine Mutter, die hart, aber herzlich ist und so. Weißt du, immer so diese sehr Stereotype-artigen, wo man früher, ich vor 3 Jahren noch gesagt hätte, oh, weiß nicht, aber aber das ist da irgendwie so, dadurch, dass es nicht so hoch produziert ist, ist die Fallhöhe nicht so hoch. Und man akzeptiert da, glaube ich, manchmal auch einen schwacheren Gag, weil es einfach so, da wird ja manchmal Frauen werden dargestellt mit einem Handtuch über dem Kopf als Haare.
Und es ist mega funny dann aber. Ich finde es voll geil.
Weil die, aber wenn die jetzt in der Maske 2 Stunden gewesen wäre, wenn die einen Loft gemietet hätten für einen Sketch, dann ist die Fallhöhe hoch und du würdest sagen, ja, dafür Mauergag. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Nee, aber meine Rolle ist, glaube ich, in dieser Flut von kurzen Clips, die wir uns auf der Toilette, im Bett oder beim Essen angucken, 20 Sekunden, in einer Welt, in der alles immer kürzer wird. Lieder sind 2,30 durch Spotify und Hip-Hop und Reels sind, weiß nicht, 30 Sekunden. TikTok ist auch immer kürzer. Du scrollst da durch und es endet nicht. Es endet einfach nicht. Du kannst immer wieder Videos gucken. Mhm. Gibt es vielleicht ab und zu nochmal so eine Insel, wo du vielleicht mal einen längeren Talk hörst, wo du vielleicht eine Einordnung bekommst am Anfang oder irgendwas am Tisch. Das ist natürlich auch alles hypothetisch, keine Ahnung, was passiert.
Es ist auch immer so ein bisschen, ich habe das Gefühl, also ich kenne das ja selber auch von mir, dass man sich, aber ich weiß nicht, ob es wahr ist. Ne? Es ist nur manchmal ein Gefühl, wo ich mich ertappe und so denke, sind wir eigentlich so Ideologen? Also sind wir so, wir sind so doll Nerds, die mit TV und Radio, ich bin ja voll Radio geprägt und so, aufgewachsen sind, dass wir daran glauben, das wird schon noch, die Leute brauchen das noch.
Ja.
Und aber die Zahlen sprechen eigentlich so ein bisschen dagegen, weil dann sieht man so TikTok und ist so, es ballert und ballert und ballert. Also kannst, wie du gerade gesagt hast, du kannst weiter scrollen und eine Punchline nach der anderen. Und deine Sendung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also klar, im Stand-Up hast du eine Punchline nach der anderen, aber wenn man jetzt eine Show für TikTok-Fans machen würde, dann müsste ja wirklich, die müsste ja so schnell sein.
So wie die Worldwide Wohnzimmer-Jungs. Die haben sich ja dafür entschieden, eine Sendung aufzuzeichnen und die aber zu dritteln. Und über die Woche teilen die kurze Clips. Und das ist eben, was ich eben meinte, es wird alles kürzer. Ne? Ja. Die Discounter, mega erfolgreiche Sitcom, abgefeiert, Grimme-Preis nominiert. Folge geht 15 Minuten, maximal 19 oder so. Alles wird kürzer. Ne? Mhm. Du hast mittlerweile, es gibt die Apps ohne Ende, die aus dem Boden gestampft werden, die Wissenschaftsbücher zusammenfassen. Du hast Artikel, die dir genau sagen, wie die Lesedauer ist, wie lang. Ne? Damit du gar nicht erst, oh Gott, wie lang denn noch? Weil ich glaube, bei Spiegel Online steht da immer, oder Zeit, steht da immer Lesedauer ungefähr. Ja. Die Leute lesen fast nur noch, teilen teilweise auch Bezahlschranken-Journalismus, obwohl du nur den Teaser lesen kannst. Mhm. Genau, und die Sendung ist eigentlich das Gegenteil, aber es ist am Ende auch nur eine halbe Stunde. Also die Frage ist natürlich, wie geht es vor allem Sendungen, die so Stunde gehen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Zeitraum, der schwierig wird in Zukunft. Aber wir leben halt auch in einer Trendwelt. Ne? Mhm. Also wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass mal wieder die Leute sich alle Filterkaffeemaschinen kaufen?
Oder dass die 90er zurückkommen.
Genau, sowas. Ja. Dass jetzt plötzlich der Shakira-Hüftgürtel wieder wahrscheinlich kommt. Oder dieser dreieckige Rucksack, den man über so...
mega gut.
Genau. Aber vor 10 Jahren hättest du wahrscheinlich gedacht, oh Gott, bitte nicht.
Ja.
Und vielleicht ist in 10 Jahren auch wieder, gehen die Leute nur noch ins Kino und sagen, oh, nicht noch eine Serie. Lass uns bitte, das passt auch in den Film. Wir leben in einer Trendwelt.
Aber sind wir ein bisschen, also müssen wir uns dabei ertappen, frage ich mich immer, sind wir ein bisschen ideologisch? Ist für uns das so ein bisschen so unsere Religion, also so für so Fernsehmacher, ist es so unsere Religion geworden, so daran zu glauben, nein, Fernsehen wird nicht sterben.
Bestimmt auch.
Nein, weil wir lieben das so sehr, dass wir daran glauben, dass es schon noch...
100 Pro und so bin ich auch gepolt. Also ich glaube,
du bist ja auch voll der analoge Typ.
Also ja, und ich glaube, Zeitung und auch an anderen Dingen. Ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich die erstmal 2 Jahre quälen, damit Playmobil zu spielen, weil das gut ist. Das hatte ich auch noch. Auch wenn die das wahrscheinlich gar nicht wollen. Ja. Und so ist es vielleicht mit dem Fernsehen auch. Die sagen, guck doch mal ein bisschen länger.
Ja. Ich hatte eine Kassettensammlung, eine ganz große, auf die ich ganz stolz war.
Ja, das müssen deine Kinder, wenn du welche bekommst.
Die kriegen auch Kassetten.
Die müssen das zumindest. Hier, das ist gut.
Aber Mama, das gibt's auf Spotify. Nein.
Ja, genau, exakt. Holst du einen kleinen Kassettenrekorder mit dem kleinen bunten Mikrofon noch dran.
Ja, richtig geil.
Aber da sitzen wir wahrscheinlich selber mehr dran als die dann.
Ja, ja.
Das habe ich für einen Kumpel erlebt. Der spielt aktuell immer mit einer Playmobil-Pirateninsel und der Sohn sitzt parallel am iPad.
Ja, geil. Was ich voll interessant fand, ist, dass jetzt gerade, also mit der aktuellen Situation in der Ukraine, kam erst die Show von Klaas, wo er gesagt hat, so, nee, cut, also so kann ich jetzt nicht weitermachen. Der ja eigentlich eine sehr, also auch im Vergleich zu, du hast da ein paar Tage später, kam deine Sendung, da habt ihr auch gesagt, wir machen Talk, so, mit Vassili Golot, Samira El-Wassil und Leon...
Winscheid,
genau.
Doktor.
Muss man ja da mal betonen. Habt ihr auch über die Situation gesprochen, nochmal aus einer bisschen jüngeren Perspektive. Ja. Und bei Klaas fand ich so krass, da war ja wirklich, also da war gar keine Satire, Gag-Ebene oder irgendwas mehr. Du hast ja am Anfang sogar Stand-Up gemacht. Weil das finde ich richtig spannend, gerade jetzt in so einer Situation wie jetzt, wie geht man da als Comedian mit um? Bist du dann irgendwie an diesem einen Tag aufgewacht und warst so, oh, Druck, kann ich jetzt noch so weitermachen wie vorher? Ja. Und kommt man dann in so eine Spirale? Nein, man braucht es ja eigentlich gerade jetzt, aber ich kann das nicht machen. Also was waren da deine Gedanken?
Das ist das Gedankenkarussell gewesen. Ich war dann, du merkst, da schwelt halt dieser Konflikt, der ja schon lange schwelt und plötzlich eskaliert er. Und wir hatten noch 5 Tage zur Sendung und die erste auch noch, ne? Ach du Scheiße.
Stimmt, es war Staffelstart.
Und wir haben jetzt auch nicht die journalistische Expertise im Hintergrund, dass wir eine Redaktion haben, wir sagen, okay, wir machen jetzt so ein langes, wie Jan zum Beispiel das machen könnte, Böhmermann, einfach so ein langes Stück dazu zu machen. Das hätten wir nicht auf die Beine stellen können. Und dann fragst du dich natürlich, okay, was machen wir? Ne? Lassen wir es ausfallen? Und dann hatte ich genau den Gedanken, die du gerade gesagt hast, wo du denkst, ey, genau jetzt brauchen das die Leute. Und da hat mir Benjamin von Stuttgart-Barre, ich hoffe, ich darf das sagen, hat mir eine SMS geschrieben, die ich fantastisch fand. Er schrieb, das ist so typisch für ihn, er wusste, dass das wahrscheinlich gerade in mir schwelt, dieser Gedanke. Also von sich aus geschrieben, einfach, ihr müsst die Sendung machen, wenn du sie ausfallen lässt, überschätzt du deine Sendung, hat er gesagt. Weil er meinte so, du musst versuchen, also du bist nicht so wichtig, als dass du sagen musst, ey Leute, wir können jetzt nicht, sondern du kannst jetzt was dazugeben, dass die Leute sich besser fühlen. Das fand ich sehr inspirierend in dem Moment, weil das hatte ich dann auch so als Mantra und habe dann gesagt, ey, wir müssen was machen, aber wir müssen es anders machen. Und da war ich bei meinen Eltern in Detmold und wie es oft so ist, kommt dann der Input so von Family und meine Mutter sagte so, warum ladet ihr denn nicht irgendwie so, ihr hattet doch diese Samira da, die kann doch über, wie gerade so erzählt wird über den Krieg und der Leon. Ich so, warte, Mama, das ist genial. Kannst du beim Fernsehen arbeiten? Ja, hat sie auch gesagt, im Gag. Dann hatten wir noch die Möglichkeit, Vasili einzuladen, was natürlich fast schon einem Coup gleich kam, weil er kurz vorher noch in Moskau als Journalist gearbeitet hatte. Und dann hatten wir wirklich diese drei Aspekte, Narrative, Psychologie und das Politische von Vasili eingeordnet zu bekommen. Und dann dachte ich, dass so kann man starten, so kann man da reingehen, weil jetzt irgendwie gar nicht drüber reden geht auch nicht, weil wir hatten sowas vorbereitet, wie unser neues Kabinett ist. Und das ist ja super peinlich, weil du kannst ja jetzt nicht über Baerbock lustig machen, die erstens gerade total da einen guten Job gemacht hat und zweitens, das überhaupt nicht gerade interessant ist, wie die so ist, sondern die ist gerade da irgendwie und versucht, die Welt zu retten.
Muss man sich aber auch mal von außen reindenken, weil das ist, glaube ich, auch sowas, was man halt nur mitbekommt, wenn man es selber macht. So eine Sendung wird natürlich vorbereitet. Also klar guckt man nicht, jetzt heute Abend ist Mittwoch, morgen kommt die Sendung. Ja, was ist denn heute aktuell, sondern genau, man startet eine Woche vorher und dann hat man vielleicht auch eben ein kleines Team, weil es eben nicht ZDF, sondern ZDF Neo und dann passiert sowas und dann ist man so, verdammt, wir haben eine ganz andere Sendung vorbereitet.
Voll, und ich hatte da wirklich so...
Wäre jetzt sogar pietätlos vielleicht, wie du gerade gesagt hast.
Ich hatte da teilweise auch so ein paar Breakdowns, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich nicht wusste, ob ich verzweifelt bin, wo ich nicht wusste, was machen wir jetzt. Also ich kann nicht einfach da mich hin, das ist super peinlich, wenn ich so tue, als wäre nichts. Das geht gar nicht. Ausfallen lassen bin ich bei Stuttgart Barre. Und dann kam die dritte Möglichkeit. Dann haben wir die halt gemacht, dass wir Stand-up und so weitestgehend weglassen. Oder eher so in mein Seelenleben einmal so reinhorchen, um Leuten da vielleicht eine Möglichkeit zu geben, dass sich darin wiederzufinden oder auch nicht. Sich zumindest dran zu reiben. Und dann kommen eben Talkgäste und dann redet man drüber. Weil man kann natürlich auch immer sagen, okay, aber warum macht ihr das da und da nicht? Warum macht ihr das in dem Konflikt, in dem Konflikt nicht? Warum macht ihr das?
Das ist wahrscheinlich nochmal ein Druck, der dann kommt, ne?
Der kommt auch, so, aber da muss man irgendwann dann sagen, ja, es ist halt einfach, es ist aber auch gerade irgendwie, es ist eine Zäsur, es ist in Europa, es ist, muss man auch so egoistisch sagen, es ist eine Bedrohungslage für uns. Dann wirkt das erst. Und es ist natürlich auch Social Media, das diesen Konflikt natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Ebene und zu etwas Alltäglichem macht, was nicht mehr weggeht. Und dadurch hast du gemerkt, es ist eine neue Situation, es ist irgendwas anders, weil jetzt, ne, wir sind jetzt immer noch richtig doll im Konflikt, aber du merkst so eine, was ich fast schon traurig oder fast schon eklig finde, aber es ist menschlich, es ist legitim, eine Gewöhnungsphase.
Klar.
Du merkst langsam, okay, ich kann mir nicht jeden Tag Nachrichten dazu reinziehen, dann werde ich selber auch mental, gehe ich kaputt. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit so eine Alert-Stimmung
mehr haben. Ist auch nicht gesund. Soll auch keiner. Aber das hat man ja auch an diesen ganzen, also was war in den letzten zwei Jahren, war ja auch wirklich eins nach dem anderen. Das war anfangs Corona, dann hat hier was gebrannt, dann war Black Lives Matter, wo alle über Rassismus geredet haben. Das war dann nach ein paar Wochen auch schon wieder vorbei, hat dann auch keinen mehr interessiert. Dann war Afghanistan, Israel, Palästina. Also es gibt immer irgendwas, alle teilen das, alle reden da gerade drüber. Und dann merkt man aber, du kannst schon die Uhr danach stellen, okay, in drei Wochen ist aber was anderes schon wieder entweder interessant, weil wir irgendwie so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben.
Ja.
Oder ist es halt so, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen egal geworden.
Ja, und das ist
jetzt
auch mal spannend.
Jetzt ist es aber ein bisschen anders, weil es halt noch näher
aber
für uns vielleicht dran ist. Aber
Und es ist spannend zu sehen, wie der Mensch so tickt, ne? Von der Aufmerksamkeitsökonomie auch her, ne? Dass du weißt, jetzt ist eigentlich in Afghanistan scheiße gerade. Jetzt guckt aber kaum noch jemand hin. Oder weißt du, oder jetzt gerade, wo wir wieder in so eine Gewöhnungsphase kommen, was diesen Konflikt in der Ukraine angeht. Und jetzt ist es aber, jetzt wird Kiew bombardiert, ne? Und das ist einfach so, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, Gott, sind wir alle Arschlöcher, oder man sagt halt, scheinbar funktionieren wir so als Säugetiere, als, keine Ahnung, dass man so eine, um damit irgendwie klarzukommen. Ich weiß es auch nicht, aber das finde ich wahnsinnig interessant gerade.
Ich glaube, du kannst halt auch nicht die Last der Welt so auf deinen Schultern irgendwie tragen immer. Und was ich mich noch gefragt habe, ist, weil ich das so interessant fand, dass es bei Klaas und bei dir in einer Woche passiert ist, ist das vielleicht auch sowas, ich meine, als Comedian bist du, wenn man es jetzt mal so richtig plump runterbricht, bisher so der Clown, der andere zum Lachen bringt. Hat man da auch manchmal so dieses Streben nach, ich will aber mehr sein, also ich will dann doch vielleicht jetzt was Journalistisches machen oder irgendwie sowas, mal was Gehaltvolles oder so, und wie schwer ist es dann vielleicht auch zu sagen, so, nee, aber es ist auch genau wichtig, dass es das andere gibt. Also weil ich hatte das zum Beispiel in dieser Woche, als eure beiden Sendungen kamen, war ich so, oh mein Gott, ich will einfach, dass irgendwer etwas macht, was nicht zu dem Thema ist, weil ich mir eh den ganzen Tag was dazu reinziehe und ich brauche jetzt mal eine Pause, ich brauche was zum Lachen. Und dann war ich halt zum Beispiel die ganze Zeit auf TikTok.
Ja.
Ist das was du irgendwie bei Comedians beobachtest? So dieses Bedürfnis, dass irgendwann doch der Moment kommt, nach so jahrelangen Gags machen, dann doch was Wichtiges für die Gesellschaft beitragen oder wie auch immer.
Das gar nicht so sehr. Ich glaube, es hat sich einfach so ein bisschen verändert, dass du kannst nicht mehr so wie früher über den Dingen stehen und einfach nur so zynisch, so ich beobachte alles. Du musst dich irgendwann committen oder du musst irgendwann eine Haltung entwickeln. Das hat sich einfach, das ist neu, das gab es früher nicht. Mhm. Keine Ahnung, du konntest Wetten, das hier einmal komplett unpolitisch durchziehen.
Ja.
Oder
meinst du, das gibt es jetzt gar nicht mehr quasi so in der neuen Welt? Also meinst du, das wird jetzt abgeschafft gerade?
Na, abgeschafft vielleicht nicht. Man kann das ja noch versuchen, aber es ist schwer, weil du neutral zu sein ist gut, bei so einem Konflikt willst du jetzt auch nicht, habe ich auch nicht vor, neutral zu sein.
Ja.
Aber es ist schwer, dann einfach nur Comedy zu machen, weil das dann denen natürlich auch vorgeworfen wird, da ignorant zu sein vielleicht auch. Ne?
Aber geht es um den Vorwurf oder geht es wirklich um eine Entwicklung? Also, weil ich frage mich, ob es halt nicht trotzdem weiter dieses Bedürfnis gibt, dass Leute nur Comedy haben wollen auch.
Hundertprozentig gibt es
das. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel deine Show im Vergleich zu den anderen Late-Night-Shows in Deutschland anguckt, dann würde ich, als hätten wir jetzt Tausende, aber leider ja nicht, aber dann finde ich, ist es schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, du willst dich mehr auf Unterhaltung konzentrieren.
Auf eine Unterhaltung oder
auf Unterhaltung? Also auf reine Unterhaltung. Oder,
ach so.
Oder was ist so für dich deine Lücke?
Also zumindest im ersten Drittel der Sendung, weil der Talk war mir schon immer, eigentlich wollte ich eine reine Talkshow machen. Da habe ich schon den Anspruch, da auch was rauszufinden und leicht journalistisch zu arbeiten, aber auch eher so die Leute zu porträtieren. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so, also klar, in der Corona-Zeit hast du gemerkt, da hat ja LOL unfassbar gut funktioniert. Ja. TikTok ist da durch die Decke gegangen, weil die Leute, genau wie du sagst, diese Ablenkung brauchen. Mhm. Aber das war ja so ein durchgängiges Störgeräusch Corona. Und ich glaube, dieser Krieg war so eine Situation, das war wie bei 9-11 war das. Da war ich, bei 9-11 war ich 12. Und da erinnere ich mich auch noch dran, dass Stefan Raab plötzlich, kann man sich auch nicht vorstellen, eine andere Sendung gemacht hat plötzlich. Harald Schmidt hat, glaube ich, ausfallen lassen, zwei Wochen.
Ja,
ja, okay. Raab hat einen kurzen Stand-up dazu gemacht. Und Schmidt hat, glaube ich, ausfallen lassen ein paar Wochen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Und es gibt so gewisse Dinge, da kannst du nicht zur Tagesordnung übergehen. Da musst du mal kurz was zu sagen. Und jetzt
dann gab es
das
aber doch schon immer so ein bisschen. Also dann gab es das ja doch schon
Ja, das stimmt. Zumindest so. Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, stimmt. Guter Punkt, ja.
Und was aber trotzdem nochmal, was siehst du für dich als Lücke? Also was ist quasi der Platz, den du füllen willst? Weil wir haben ja jetzt drüber geredet, dass du quasi bei ZDF Neo bist, dass du jetzt neu da rein startest. So, als du dann da saßt und den Piloten gedreht hast oder als ihr das Konzept überlegt habt, was dachtest du, warum muss Tommy Schmidt da jetzt sein?
Es gibt eine Sache, die mir in deutschen Fernsehsendungen immer gefehlt hat, in deutschen Comedy-Sendungen, wenn jemand zu Gast war es mir immer, mir persönlich, nicht, dass ich das blöd finde bei anderen, aber mir war es immer zu kurz. Die Gäste kamen immer zu kurz. So, hier ist mein Album. Ach ja, der hat jetzt ein Buch geschrieben, der ist jetzt da, logisch. Der war gestern ja auch da und da. Dass man Leute auch mal so antizyklisch einlädt oder spannende Leute einlädt, die vielleicht noch keiner so kennt und dann mit denen auch mal so mit denen ein bisschen Platz bietet und da zu aktuellen Dingen zu sprechen. Wir hatten beispielsweise in der zweiten Sendung Mozzi Mabuse da, wo man jetzt sagen würde, ja, die ist ja bei Let's Dance Jurorin und irgendeiner Tanzschule in Hessen. Aber die ist auch erstens, ist mega spannend, absoluter Star in England. Die kann dann nicht über die Straße gehen. Dann ist ihr
echt,
Mann.
Wirklich?
Ja, krass. Sowas finde ich halt super spannend. Ja. Dann ist ihr Mann Ukrainer. Die sind richtig engagiert da. Wusste ich auch nicht. So, die haben die Schwiegereltern jetzt zu Hause und helfen da, sind auch aus Charkiw und so. Und das sind so Dinge, die ich einfach auch selbst in einer Comedy-Show spannend finde, am Ende noch zu erfahren, dass man irgendwie so ein. Naja, wie so ein Drei-Gänge-Menü war so meine Idee von dieser Sendung.
Ja.
Immer, dass du nicht irgendwie all you can eat, sondern einfach, oder das gibt's jetzt, sondern es gibt so ein Drei-Gänge-Menü. Und am Ende gibt's eben noch so einen schönen, was Setting, einen schönen Talk.
Ja, man merkt ja auch, dass so dieses Talk-Ding, also auch wenn du drüber redest, dass du das einfach mega liebst und dass du da mega Bock drauf hast, dass das irgendwie was. Also jetzt auch mit dieser Ukraine-Folge, wo du das ja das erste Mal gemacht hast, auch innerhalb von Studio Schmidt, dass es wirklich mit drei Gästen so eine reine Talksendung war. Ist das was, wo du dich auch in Zukunft mehr siehst? Also noch mehr Fokus da drauf? Tommy Schmidt, der Talker. Übernimmst du irgendwann Markus Lanz? Oder?
Oh Gott, das glaube ich nicht. Das wird. Dafür ist er einfach, glaube ich, auch zu stark in dem, was er da macht. Aber die Frage, es kann natürlich sein, dass Lanz weiterhin einfach nur noch Politik macht, selbst wenn mal wieder
Der hat ja auch mit Unterhaltung angefangen, ne? Ich finde, das hat man schon voll verdrängt.
Ja, das ist eine Politik-Talk ohne Zuschauer. Ja. Ne? Das ist einfach so monothematisch vor allem. Früher war das ja wirklich so. Du hast ganz links einen Politiker sitzen, eine Politikerin, dann hast du jemanden aus dem Showbusiness, dann jemanden.
Aber das finde ich interessant. Seine Sendung hat sich entwickelt und die von Maischberger zum Beispiel auch, wenn man sich alte Folgen anguckt, waren die viel weniger so harter Politik-Talk, sondern viel mehr Unterhaltung, viel mehr so hier.
Ja, auch mal so bunte politische Themen, ne? So Killerspiele.
Ja, ja, genau. Aber auch mal, wir haben hier jetzt irgendwie einen lustigen Gast mit irgendeiner crazy Geschichte oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Ja, stimmt. Komasaufen, auch solche Themen.
Ja, ja, genau so. Ja, voll. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass sich ja irgendwas getan hat in der Fernsehbranche. Also weiß ich nicht, ob das vielleicht auch einfach nur ein Zufall ist, aber das...
Ja, aber das deutsche Fernsehen neigt dann ja auch immer ein bisschen so dazu, überpacen. Zum Beispiel jetzt sind wir gerade in einer Situation, du hast jeden Abend eigentlich einen Brennpunkt. So, und man darf dann, glaube ich, auch nicht... Oder du hast in jeder Talkshow geht es halt um das Gleiche, in Anführungszeichen. Da sitzen immer die ähnlichen Leute da. Und das ist auch immer eine Gefahr, dass die Leute dann halt so ein bisschen inhaltlich abstumpfen.
Aber siehst du, jetzt sind wir voll von der Frage weggekommen. Siehst du dich irgendwann noch mehr Talk machen? Oder?
Boah, mal gucken. Ich bin wirklich so ein Tag für Tag.
Nicht nochmal sowas sagen wie damals mit dem Stand-up.
Nee. Immer von Spiel zu Spiel denken. Und jetzt gerade macht mir das total Spaß. Mhm. Und irgendwann gibt es vielleicht eine Entwicklung, wo man sagt, okay, Stand-up ist eine Darstellungsform, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Oder am Tisch sitzen. Warum sitzt da ein Typ am Tisch? Wir wollen einfach, dass der sich unterhält. Oder ich habe dann auch mehr Bock drauf. Und dann mache ich das. Und solange wie ich jetzt noch Spaß habe und die Leute das noch cool finden, dann mache ich das noch so.
Wir glauben natürlich beide ganz fest daran, Fernsehen wird für immer groß bleiben, mega wichtig, damit wir auch beide weiter Jobs haben.
Ich wollte sagen.
So ein bisschen. aber was glaubst du, wie sieht es so, wenn wir mal so richtig in die Zukunft gucken, wie sieht die Zukunft von Comedy vielleicht auch in Deutschland aus?
Kann ich wirklich nicht beantworten. Also wenn man jetzt die Trends sich anguckt, ist es natürlich alles kürzer, knapper. Ich glaube immer von mehr verschiedenen Talents. Ich glaube, diese klassische Karriere, dass jemand 30 Jahre im Fernsehen ist, glaube ich, wird es ganz, ganz selten noch geben, weil es kommt immer was Neues. Weil die Leute jetzt eben, jeder hat eine kleine Bühne, nämlich das iPhone oder Samsung, keine Ahnung. Du hast sofort eine Bühne. Und früher musstest du dir das erst erarbeiten. Aber du kannst ja sofort jedes Talent in Deutschland, was irgendwie glaubt, irgendwie ein Comedy-Talent zu haben, kann Videos von sich machen. Und dann werden Leute darauf aufmerksam mit dem Hashtag. Ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum man nicht abschätzen kann, wie es wird. Entweder bleibt es so oder die Leute wollen mehr wieder so längere Strecken haben und Filme. Man weiß es nicht. Ja. Also das ist wirklich ganz schwer abzusehen.
Und dafür bist du ja auch voll das gute Beispiel, weil also dadurch, dass ihr euch damals, du und Felix, euch ein Mikro geschnappt habt und gesagt habt, komm, wir labern jetzt mal hier ein bisschen und wir machen mal unseren Podcast, wäre ja sonst vielleicht auch nicht passiert. Also Felix hat natürlich schon Comedy gemacht, aber so... Nur dadurch, dass man jetzt diese Mitte hat, das einfach zu machen. Was ich mich nur immer frage, ist, wo ich noch so ein bisschen ein Problem sehe, ist, dass die Sender noch nicht dahinterherkommen, auch so zu denken, weil die sind noch nicht in diesen modernen Strukturen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber was würdest du anders machen? Es ist auch schwer, ne? Also wenn jetzt irgendwie...
Ja, wenn du seit Jahrzehnten dir so ein Konstrukt aufgebaut hast, das ist ja wie...
Aber bin ich nicht das Paradebeispiel dafür, dass sie da das schon... Gesehen haben, der Typ hat sich irgendwie ein Mikro geschnappt und es funktioniert. Und dann haben sie gesagt, ja, lass doch mal mit dem machen. Also da funktioniert es ja, aber ich weiß, was du meinst. Du hast zu viele neue Medien. Ich glaube, Fernsehen ist so wie McDonald's. So, du hast, früher gab es nur, jetzt gibt es ganz viele Burgerläden, die es vielleicht noch qualitativ noch hochwertiger machen oder schneller oder sonst was. Aber am Ende ist das too big to fail. Am Ende stehen Leute doch um 3 Uhr da und kaufen sich Cheeseburger besoffen. Mhm. Und so, vielleicht ist so Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will inhaltlich. Mhm. Aber
ich habe manchmal so einen Moment, wo ich so fast so ein bisschen so
aufstehen will und gehen.
Jetzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so in der Medienbranche in der falschen Zeit geboren bin. Weil du bist irgendwie ein analoger Typ. Ich auch so ein bisschen, nicht ganz so doll wie du, aber wie gesagt, Radio hat mich mega krass sozialisiert. Ja. Ich wollte immer zum Radio, auch schon in der Zeit, in der niemand mehr Radio gehört hat, war das für mich so mein allergrößter Traum auf der Welt und das Allergeilste, was es so geben kann.
Ja. Bist du auch, wie es mal so schön heißt, ein haptischer Mensch, ein Papiermensch?
Nee, da würde ich es nicht so sagen, tatsächlich. Okay. Aber so ansonsten bei Radio und TV total. Und wenn ich dann so mitbekomme, so oder wenn ich mir so über Anke Engelke, Bastian Pastewka, die sind noch in so einer geilen Zeit aufgewachsen, um berühmt im Fernsehen zu werden.
Ja.
Also die haben die viel geilere Zeit mitgenommen als wir.
Und es gab keine Smartphones.
Ja, aber bei denen war Fernsehen machen auch noch richtig Glamour. Manchmal würde ich gerne in der Zeit jetzt Fernsehen machen.
Das stimmt. Das war wirklich, das war eine ganz andere Zeit. Das, also ich glaube, diese Goldgräber-Stimmung 90er Jahre in Köln, irgendwie bei Sat.1 zu arbeiten, war, glaube ich, so wie jetzt Hollywood.
Ja, und wir sind jetzt so ein bisschen so, jo, wir fegen einmal durch.
Ja, genau. Ja, du kannst jetzt vor 17-Jährigen kannst du jetzt nicht mehr angeben, dass wenn du im Fernsehen arbeitest. Das, das hat sich wirklich gewandelt.
Ja, ist wirklich so. Hä, wieso hast du keinen TikTok-Account? Warum bist du nicht viral auf TikTok? Aber du bist trotzdem viral auf TikTok. Ich wünsche mir, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, Tommy.
Vielen Dank.
Ich wünsche mir, dass irgendein Segment aus dieser Folge auf TikTok viral geht.
Das kriegen wir hin.
Das fände ich richtig schön.
Weil im Notfall, guck mal, wir gucken jetzt raus, die Sonne geht unter und ich frage mich jetzt gerade schon wieder, warum sind wir eigentlich hier?
Warum sind wir eigentlich hier?
Das ist Spandau. Haben wir uns verfahren?
Warum sind wir auf einer Kugel? Danke dir, Tommy. Komm gut
Vielen
an in
Dank.
Berlin.
Dankeschön.
Das war's für diese Folge. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Tommy Schmidt hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr diesen Podcast hier natürlich unterstützen, indem ihr ihn zum Beispiel gut bewertet, indem ihr ihn mit euren Freunden und Freundinnen teilt und weiterempfehlt. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Mein nächster Gast ist die Journalistin und Fernsehmoderatorin Marietta Slomka. Auf die freue ich mich schon sehr. Die Folge erscheint in 14 Tagen. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona. We'll be right back.